Wir lesen heute Abend 2. Timotheus, Kapitel 3 bis in Kapitel 4 hinein. 2. Timotheus, Kapitel 3. In diesem Kapitel haben wir eine Antwort auf die Not unserer Zeit. So könnte man das Thema für heute Abend formulieren. Die Antwort auf die Not unserer Zeit. In den ersten Versen schildert Paulus die Not. Dort haben wir die Situation. Später gibt er uns eine mehrfältige Antwort. 2. Timotheus 3, Vers 1. Dieses sollst du aber zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Dieser Ausdruck, die letzten Zeiten, ist ein Ausdruck, der gebraucht wird, einmal für die Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und Jesu Wiederkunft. Aber er kann auch gebraucht werden für den letzten Teil dieser Zeit. Im Allgemeinen wird er so gebraucht, aber in nicht allzu definierbarer Weise. Das heißt, es ist nicht möglich, genau die letzten Zeiten dieser ganzen Zeitepoche festzulegen. Und allzu schnell wird von sogenannten Zeichen der Zeit gesprochen. Diese Zeichen der Zeit gibt es nicht in dem Sinne, wie sie allgemein angenommen werden, in einer vielleicht etwas dispensationellen Verkündigung. Das heißt, wo man in dieser Zeit, in der wir leben, schon die Wiederkunft Jesu Christi erwartet, aufgrund von gewissen Ereignissen, die stattgefunden haben. Es gibt ein Zeichen, und das ist Israel. Aber die Zeichen, die zum Beispiel in Matthäus 24 und Lukas 17 und 21 erwähnt werden, diese gelten im Allgemeinen für die ganze Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und Wiederkunft. Was nicht heißt, dass diese Zustände, die dort beschrieben sind, sich nicht zuspitzen können, in zunehmendem Maße verschlimmern können. Aber Erdbeben, Kriege und so weiter sind die Kennzeichnung der ganzen Zeit. Und was uns oft entgeht, ist, dass dieser Ausdruck, das Letzte, in der Glaubenslehre sprechen wir zum Beispiel von der Lehre der letzten Dinge, darüber werden Bücher geschrieben, dieser Ausdruck, das Letzte, ist diese ganze Zeit, nachdem Jesus gekommen ist. Jesus Christus ist beides, die Rettung der Welt und das Ende der Welt. Er ist die Rettung der Welt, weil er das Ende ist. Er selbst, der Richter, bringt die Rettung von dem Gericht, das er wiederum bringt. Er kommt und bringt zuerst das Gericht oder die Rettung und lässt sich selbst richten. Aber die Zeit, die damit beginnt, ist die Zeit, die die Weltgeschichte zum Abschluss bringt. Und Gemeinde Jesu Christi lebt seit jenen Tagen in der Endzeit. Deshalb sagen die Apostel mit Recht, oder sprechen sie mit Recht so, als ob Jesus Christus in ihrer Zeit kommen könnte. Denn das ist das Merkmal der ganzen Zeit, dass Jesus zu jeder Zeit kommen kann. Und mit ihrer Formulierung lehren sie Gemeinde, wie sie sprechen soll. Denn das Evangelium hat eine konstante Form. Es ist nicht schöpferisch in dem Sinne, dass Menschen neuen Inhalt entdecken. Wir lernen das Evangelium besser kennen, aber das Evangelium ist eine Konstante. Es ist eine Offenbarung, eine Gegebenheit, etwas Gesetztes, ähnlich wie das Gesetz. Es ist fest, es ändert sich nicht. Und das heißt, dass es weitergegeben werden kann in derselben Form. Das heißt wiederum, dass die Christen dieses Evangelium lernen, zu sagen, so wie die Apostel es sagten. Man sagt es seinem Lehrer nach. Und so wie die Lehrer, die Apostel sprechen, auch über das Kommen von Jesus Christus, so sprechen die Christen, ihre Schüler, und so spricht Gemeinde als solche. Jesus kann bald kommen. Jesus kann jederzeit kommen. Die Bibel sagt uns, dass Jesus in der Zeit des Endes der Welt gekommen ist. Mit Jesus kommt also der Beginn des Abschlusses der Weltgeschichte. Aber diese letzte Zeit hat einen Beginn, wie eben gesagt, und auch einen eigenen Abschluss, sodass von innerhalb oder von letzten Zeiten gesprochen werden kann, innerhalb der letzten Zeit. Hier aber geht es um die ganze Zeit. Hier geht es nicht um eine Zeit, die am Ende, kurz bevor Jesus Christus kommt, stattfinden soll, denn Timotheus lebt schon in dieser Zeit. Die Menschen, die in der letzten Zeit leben, sind Menschen, mit denen Timotheus es zu tun hat. Mit anderen Worten, die letzte Zeit ist schon dann, wann Paulus schreibt. Aber sie kann sich zuspitzen. Aber weil diese ganze Zeit letzte Zeit ist, bis Jesus Christus kommt, deshalb beschreiben diese Verse auch unsere Zeit. Es gibt einen Ausdruck im ersten Timotheusbrief, in Kapitel 4, im ersten Vers. Jener Ausdruck ist etwas anders als dieser. Dieser heißt, die letzten Zeiten oder die letzten Tage. Jener Ausdruck in 1. Timotheus 4 lautet eigentlich in späteren Zeiten. Das heißt, in Zeiten nach Paulus. Das sind nicht dieselben Zeiten, die hier gemeint sind. Damit sagt Paulus einfach, was kommen wird nach ihm. Also in der nachapostolischen Zeit. Wenn wir die apostolische Zeit, die Zeit der Apostel nehmen. In der Zeit nach den Aposteln wird es so aussehen, sagt Paulus, wie er es dort in Kapitel 4 am Anfang schildert. Dieses zur Klärung dieses Begriffes, das Letzte. Es werden schwere Zeiten kommen und diese sind immer unter uns gewesen bis in die heutige Zeit. Warum sind die Zeiten schwer? Warum ist es schwer für Christen in solchen Zeiten, seit Jesus gekommen ist, zu leben? Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Es ist schwer, mit Menschen zu leben, die sich selbst lieben. Zumal jeder geliebt werden möchte vom anderen. Und wenn jeder nur sich selbst liebt, dann wird dieser Wunsch nicht erfüllt. Und es ist auch schwer für Menschen, die sich selbst lieben, sich lieben zu lassen. Das mag widersprüchlich scheinen, aber es ist in der Tat so. Das macht es schwierig. Das heißt, es sind Menschen, die Zeiten schwierig machen. Wenn wir von einem Zeitgeist sprechen, dann ist dieser Geist geprägt von Menschen, die sich wiederum natürlich von Satan beeinflussen lassen, aber auch ihre eigene Sünde beeinflusst sie. Die Menschen werden sich selbst lieben, Geld lieben, sie werden sich am Geld orientieren als Wert, wonach sie leben, Prahler sein, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, verkehrt, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, das Wort hier ist Teufel. Sie werden Teufel sein, das heißt, sie werden das tun, was Teufel tun oder was der Teufel tut. Wenn er diesen Namen trägt, dann ist er ein Verleumder. Ohnmächtig, sich selbst zu beherrschen. Das Wort bedeutet wörtlich ohnmächtig. Es ist das Wort, das verwandt ist mit Demokratie. Demokratie ist die Macht des Volkes. Wenn Sie anstatt Demo A schreiben würden, das heißt nicht, so wie Sie eine Moral haben und eine Amoral, eine Nichtmoral, so kann man Demokratie haben, beziehungsweise Akratie, keine Macht oder Ohnmacht. Aber der Bezug ist hier die eigene Person. Man ist ohnmächtig oder hat keine Macht in Bezug auf sich selbst. Man hat die Selbstbeherrschung verloren. Dieses Wort steht im Gegensatz zu einem anderen, Enkratie kann man das übersetzen, das eine Frucht des Geistes ist oder Zucht des Geistes oder Keuschheit oder Selbstbeherrschung. Man hat Macht, sich selbst zu beherrschen, wenn man vom Heiligen Geist beherrscht ist. Wo aber das Heil fehlt, das durch den Heiligen Geist verwirklicht wird, da ist man ohnmächtig, seine Triebe zu beherrschen. Rau und frech, das bedeutet das nächste Wort, Gegensatz zu freundlich oder nett, gelinde. Dies ist der Gegensatz zu dem, nicht milde oder gelinde, sondern rau, frech, wie ein Barbare. Werden das Gute nicht lieben. Ich weiß nicht, wie das hier das Gerede unter den Kindern hier ist in Deutschland. Aber schon seit langer Zeit gibt es so ein Gerede bei uns in Nordamerika unter den Jugendlichen. Ah, he's a goody-goody. Das heißt, er will gut sein, ja, er will ein frommer Junge sein. Das wird verpönt. Das sagt man so oft im negativen Ton, dass dem Kind eingeflößt wird, es ist schlecht, gut zu sein. Und dann will es nicht mehr gut sein, weil die anderen das nicht anerkennen. Oder man macht sich lächerlich über Menschen, die sich einsetzen und nennt sie Boy Scouts, das heißt Pfadfinder, die jeden Tag eine gute Tat tun sollen. Ja? Das wird ins Lächerliche gesetzt. Das sind Kennzeichen der Entwicklung, wenn das Evangelium nicht Raum hat. Das Gute nicht lieben, Verräter sein, das heißt einander ausliefern, dem Bösen ausliefern, rücksichtslos und leichtsinnig, aufgeblasen, werden das Vergnügen mehr lieben denn Gott. Was heißt das? Ihr eigenes Wohl. Und dieses kann auch im religiösen Gewande kommen. Das, was mir Freude macht. Wir haben heute sehr viele Leute, die gehen in religiöse Veranstaltungen, welcher Art immer auch, ob christlich oder nicht christlich. Aber es gibt eine Menge von Leuten heute, die einfach ein Gefühl suchen, irgendeine Genugtuung, noch eine Stimulation, weil man so erzogen worden ist, alles zu bekommen, was man haben möchte. Es ist heute kein Problem, zu dem zu kommen, was uns zufriedenstellen kann. Da wir aber nicht zufriedengestellt werden mit den irdischen Dingen, suchen wir andere Dinge. Und wenn es nicht Drogen sind, dann sind es wieder andere Dinge. Irgendetwas wird gesucht. aber ja nicht Gott. Ja nicht, dass man sich unter seine Herrschaft stellt. Man liebt die Stimulation der eigenen Nerven, und das ist Vergnügen, mehr als man Gott liebt. Denn unser Leben ist dazu da, dass Gott Freude hat, dass er stimuliert wird, wenn wir es einmal so grob sagen wollen, dass er Freude an unserem Leben hat. Jemand hat einmal in lustiger, humorvoller Weise auf den Unterschied zwischen den englischen und schottischen Katechismen Bezug genommen. Er hat gesagt, das schottische Katechismus, das ist ein presbyterianisches, also von unserer Warte aus ein reformiertes, dieses beginnt mit der Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und das englische, das anglikanische Katechismus beginnt mit der Frage, wie lautet dein Name? Man beginnt mit der Vorstellung, ja? Zuerst einmal dein Name, so wie in der Schule, ja? Zunächst Name aufschreiben. Und er sagte, das ist sehr interessant, dass man so dem Kinde die Religion beibringt. Die eine Gruppe von Kindern, denen wird beigebracht, dass sie wichtig sind. Und der anderen Gruppe von Kindern wird beigebracht, dass Gott wichtig ist. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied, wie wir der Sache angehen. Nun gibt es natürlich mehrere Methoden, wie wir miteinander umgehen können. Und wenn den Kindern, die erst nach ihrem Namen gefragt werden, das dann auch gesagt bekommen, sodass sie sich ausrichten danach, dann ist es auch gut. Aber oft sind diese Dinge doch irgendwie Hinweise auf unsere Denkweise. Dabei haben sie den Schein einer, und jetzt kommt ein griechisches Wort, das wir nicht übersetzen können. Wir können versuchen, wir können verschiedene Wörter gebrauchen, aber ich habe bis jetzt noch kein Wort gefunden, das wirklich trifft, das man überall gebrauchen kann. Und es ist so wichtig, dass man hier an dieser Stelle bei diesem Wort konkordant übersetzt, oder es wäre wichtig, hier konkordant zu übersetzen. Das heißt, ein Wort zu haben, das man überall gebrauchen könnte, wo das Griechische vorkommt. Das griechische Wort bedeutet oder heißt Ösepeia, Ösebeia. Ö, oder auf Deutsch würden wir sagen Eu, oder noch anders Elf, das wir haben es im Evangelium. Diese Vorsilbe bedeutet gut. Sebeia bedeutet Verehrung. Eine Form von Ehrfurcht. Wir haben auch Asebeia, das heißt keine Ehrfurcht. Ösebeia ist gute Ehrfurcht. Aber es steht in diesem Zusammenhang für die christliche Lebensweise. Wenn wir mit christlicher Lebensweise übersetzen würden, dann wäre das nicht ganz richtig, weil das Wort christlich nicht da drin steht. Das ist der Zusammenhang, nicht eine Übersetzung. Man hat mit Gottseligkeit übersetzt. Das ist insofern irreführend, als zunächst Gott nicht hier in Sicht ist. Dass man nur durch Gott Öserbes, das heißt ehrfürchtig sein kann, ist klar. Aber das ist erst ein Resultat des Studiums des ganzen Komplexes. Es ist also sehr schwierig. Man könnte vielleicht Frömmigkeit oder Frömmigkeitsform gebrauchen. Das ist vielleicht noch am nächsten. Aber Frömmigkeit hat auch so seine Nachteile. Man versteht Frömmigkeit heute nicht mehr ganz. Man muss vor allem den Gedanken der Verehrung bewahren. Ich habe schon einmal versucht, verehrende Frömmigkeit zu gebrauchen als Übersetzung. Paulus sieht, besonders vielleicht im zweiten Brief, aber auch schon im ersten Brief, zwei Muster des Christentums. Diese zwei Muster sind im Grunde ein Muster, ein Bild, eine Form, eine Darstellungsform. Es geht hier um das, was Paulus auch Lehre nennt. Aber beim deutschen Wort Lehre kommen wir nicht mit, denn für uns ist Lehre etwas Gesagtes und nicht etwas, das man tut. Aber in der Heiligen Schrift ist Lehre beides, das, was gesagt wird und das, was getan wird. Es ist die Verwirklichung einer Erwartung. Beides ist da drinnen. Ein Lehrer zum Beispiel sagt nicht nur, sondern führt in die Lebensform der Lehre hinein. Er bringt jemandem etwas bei, auch was die Tat betrifft, wenn er jemanden anleitet als künftigen Schreiner, wenn er jemanden anleitet zum Lehren, wenn er jemanden anleitet in irgendeinem anderen Fach, dann sagt er ihm nicht nur, was hier ist und was zu tun ist, sondern er leitet ihn an bis in die Tat hinein. Er ist ein Beispiel, dem der Schüler folgt. Das bedeutet das Wort Lehre. In der deutschen Theologie ist die christliche Lehre oder die Sache des Christentums aufgeteilt worden in zwei Gebiete. Und an den theologischen Hochschulen werden diese zwei Fachgebiete so benannt: Dogmatik und Ethik. Dogmatik ist die Verkündigung der christlichen Wahrheit, die Aussage der christlichen Wahrheit, das Bekenntnis in seiner erweiterten Form, die Glaubenslehre, hier haben wir das Wort Lehre, aber hier geht es um die gesagte Form des Christentums, während Ethik die vollzogene Form ist. Was tun wir, wenn wir Christen sind? Darüber spricht man auch zunächst, aber es geht um den Vollzug der christlichen Wahrheit. Wir haben also aufgeteilt. In einem gewissen Sinne hat das seine Berechtigung. Und Paulus spricht von diesen zwei Zweigen. Aber sie sind zusammenzufassen unter einem Wort, und das müssen wir verstehen, wenn wir diese Timotheusbriefe lesen, unter dem einen Wort Lehre. Und wenn wir dieses nicht mitbekommen, dann werden wir diese Briefe nicht verstehen. Wo Paulus Lehre sagt, da schließt er die Ethik ein. Da geht es nicht nur um etwas Gesagten, um etwas Gesagtes, sondern auch um das, was getan wird, auch um die Ethik. Das heißt, um die ganze christliche Wahrheit bis ins Handeln hinein. Die zwei Muster sind also die Verkündigung oder die Wahrheit selbst in gesprochener Form und die Handlungsweise. Paulus sagt, ich sprich, glaube ich, in Kapitel 1 in 2. Timotheus, etwa, ich weiß nicht genau, wo es ist, vom Muster gesunder Worte. Ist das Vers 10 in der Gegend? Halte dich an das Muster gesunder Worte. Da haben wir das eine Muster. Vers 13. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Da haben wir Verkündigung. Das Evangelium hat also eine gewisse fertige Form. So ist es und nicht anders. Es ist also ein Maßstab. Heute sagt man oft ein Kanon. Das Wort ist verwandt mit dem Wort Kanone. Eine Kanone ist ein Kanon, weil es ein Maßstab ist. Ein Rohr, das Geschoss, dem Geschoss eine Richtung gibt. So und nicht so. Deshalb heißt es eine Kanone. Es ist ein Maßstab für die Richtung eines Geschosses. Ein Kanon war auch ein Lineal oder irgendein Stock, mit dem gemessen wurde. Das Evangelium ist Maßstab, ist Wahrheit, Autorität, genau wie das alttestamentliche Wort Gottes, Gesetz oder Maßstab war. Paulus spricht also von der Verkündigung der Apostel als einem Muster. Aber es gibt jetzt auch das Leben nach diesem Muster. Und es gibt eine Lebensweise, die richtig ist, und eine Lebensweise, die verkehrt ist. Das Evangelium schreibt Paulus an Titus in Kapitel 2, und da haben wir einen Vers, der oft zur Weihnachtszeit zitiert wird. Die Gnade Gottes ist erschienen und lehrt uns, zuchtvoll zu leben. Jesus Christus hat unter uns gelebt, und sein Leben ist dieses Muster. Sein Leben ist heute nicht mehr sichtbar unter uns, aber es wird uns mitgeteilt als ein Leben und eine Anlage, wenn wir wiedergeboren werden. So wie unsere Eltern uns Leben mitgeben und dieses Leben gewisse Anlagen hat, sodass wir entsprechend aussehen und zum Teil auch entsprechend handeln. Nicht nur deshalb, sondern wir werden auch erzogen. Aber diese Anlagen bestimmen uns zum Teil. So ist es auch, wenn wir wiedergeboren werden. Christus teilt sein Leben wie einen Samen mit. Johannes nennt dieses Leben auch einen Samen. Und diese Anlage wird uns mitgeteilt. Das heißt, das Muster, das Verhaltensmuster dieses Lebens liegt schon als Anlage in uns. Und der Heilige Geist ist gekommen, der ja Jesus in Jesus war und mit ihm war und in dessen Kraft Jesus unter uns lebte. Und dieser Heilige Geist hilft uns und leitet uns in diesem Lebenswandel. Wir sind also in einem gewissen Sinne ausgerüstet. Von innen her schon haben wir ein gewisses Muster, ein Bild, wie es sein sollte in unserem Leben. Aber das Wort Gottes natürlich ist das objektive Muster. Und deshalb haben wir auch Neues Testament und auch Altes Testament, um uns wieder zu orientieren. Denn die Anlage in uns ist ja recht subjektiv und ist nicht ein vollkommener Maßstab, weil wir nicht ganz vollkommen sind und wir könnten uns irren in der Feststellung des in uns liegenden Maßstabes. Deshalb schreibt Paulus und schreiben die neutestamentlichen Schreiber immer wieder ganz praktische Anweisungen, wie das Leben eines Christen auszusehen hat. Es wird nicht so detailliert gesagt oder so formuliert wie im Gesetz, du sollst dies und du sollst das nicht, sondern es wird gezeigt, wie das dynamische Leben von Jesus Christus aussieht. Es kann auch anders formuliert werden, dieses Muster der Lebensweise oder der Lebenshaltung, der Lebensführung, nämlich als Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22 ist dieses Muster zusammengefasst in verschiedenen Tugenden oder Eigenschaften des christlichen Charakters. Das ist, was der Heilige Geist hervorbringt. Diese Frucht des Geistes ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem Charakter von Jesus Christus. Und wenn jetzt ein Christ so lebt, dann hat er Ösebeia. Das ist das Muster. Nun sagt Paulus, es braucht Kraft, so zu leben. Denn der Christ lebt auf einer viel höheren Ebene, moralisch, ethisch, im Leben, als ein Nichtchrist. Und Nichtchristen sollen das konstatieren, feststellen und sollen sich fragen, woher kommt die Kraft? Und dann sollen Christen die Gelegenheit haben zum Zeugnis. Das kann ich nicht aus mir. Ich möchte dir von Jesus erzählen. Also, so viel zu diesem Wort, das man vielleicht mit verehrender Frömmigkeit übersetzen könnte. Denn hier geht es darum, dass Gott und Christus verehrt werden und dass eine Lebensweise aus dieser Beziehung resultiert. Sie haben den Schein einer Frömmigkeit, die von Verehrung gekennzeichnet ist. Das heißt, sie tun, als ob sie Christen sind, denn sie versuchen eine christliche Lebensweise zu führen, aber sie verleugnen deren Kraft. Was heißt das? Dass es ihre eigene Kraft ist. Sie sind moralisch. Sie geben sich selbst die Ehre. Sie verleugnen die Kraft Gottes, die notwendig ist dazu. Es genügt also nicht, dass jemand so aussieht wie ein Christ. Er muss auch das Zeugnis haben von der Quelle. Es gibt also beides. Sie haben Menschen, die sprechen so wie Christen, aber leben nicht so. Sie haben die Dogmatik, aber nicht die Ethik. Das Muster der Worte, aber nicht das Muster der Tat. Das muss beides da sein. Fragezeichen hinter ihrem Christsein. Wir haben andere Menschen, die haben das Muster der Tat. Sie sehen so aus in ihrem Leben, in ihrer Lebensweise, als wären sie Christen, aber sie haben nicht das entsprechende Zeugnis. Sie können nichts sagen, wenn man dann auf dieses Thema zu sprechen kommt. Sie wissen nicht, was über Jesus zu sagen, können damit nichts Richtiges anfangen. Es gibt solche Leute. Paulus spricht von ihnen. Die gehören zu dieser ganzen Gruppe. Und von solchen wende dich ab, denn zu diesen gehören, die sich in die Häuser schleichen und törichte Frauen fangen. Sie sind mit Sünden beschwert, von allerlei Begierden umgetrieben. Immerzu lernen sie und können nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen oder zur Anerkennung der Wahrheit. Das Wort bedeutet auch das. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Diese zwei Männer oder diese zwei Namen sind wohl Namen von Priestern oder Männern, die Pharao dienten, als Mose und Aaron zum Pharao in Ägypten gingen mit der Bitte, er möchte das Volk Israel ziehen lassen. Und Pharao ließ es nicht zu und auch seine Diener haben sich für ihn verwandt. Und Paulus greift diese Geschichte auf. Dort waren Männer, die haben sich gegen Mose gewandt. Und so gibt es auch heute, sagt er, Menschen, die sich gegen den Versuch wenden, die Rettung zu verkünden. Lass mein Volk ziehen, sagen Christen, sagen die Evangelisten des Evangeliums. Aber es gibt Leute, die widerstehen dieser Botschaft. So widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen, die sich den Denksinn verdorben haben, so dass sie untüchtig sind zum Glauben. Merken Sie, dass Denken notwendig ist zum Glauben? Ich kann nicht verstehen, warum man Denken und Glauben auseinanderziehen will. Glauben ist die Funktion des Denkens. Man ist überzeugt. Das griechische Wort bedeutet überzeugt, überführt worden sein von Gründen. Man glaubt nicht, weil man nicht weiß, oder das, was man nicht weiß. Einiges denke ich, da habe ich Meinungen, da habe ich Gewissheit, aber andere Dinge, die weiß ich nicht, da muss ich einfach glauben. Nee. Ich habe mal in einer Studentenfreizeit gesagt, in einem Einsatz, man kann nur glauben, was man weiß. Darauf waren sie natürlich nicht eingestellt. Aber das ist christlicher Glaube. Zuerst ist man überführt und weil man Argumente hat für die Wahrheit, deshalb glaubt man. Glaube im geistlichen Gebiet ist genauso wie in irdischem Gebiet. Wenn Sie nicht überzeugt sind, dass Sie auf einer Bank sitzen, dann müssen Sie nicht sagen, ich sitze auf einer Bank. Sie müssen erst wissen, worauf Sie sitzen, bevor Sie glauben können, dass Sie auf der Bank sitzen. Sie können nicht sagen, ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, es ist eine Bank. Sie können nicht sagen, ich glaube, bevor Sie wissen. Zuerst muss man wissen, und dann kann man sagen, ich glaube. Denn in der Heiligen Schrift glaubt man das, was man weiß. Und man weiß es, weil man überführt worden ist von Argumenten. Wissen und Glauben werden auswechselnd gebraucht. Glaube hat aber noch eine andere Seite oder eine andere Komponente und bezieht sich oder wird gebraucht besonders dort, wo wir eine Beziehung zwischen Personen haben, deshalb mit Vertrauen übersetzt werden kann oder mit Treue. Man vertraut einer Person, weil man in seiner Geschichte des Umganges mit dieser Person Anlass bekommen hat, diese Person als vertrauenswürdig zu betrachten. Aber das muss begründet sein in meiner Erfahrung mit dieser Person. Ich muss feste Beweise haben für die Vertrauenswürdigkeit mit dieser Person und dann kann ich mich ihr anvertrauen. Man darf sich nicht jemandem anvertrauen, zu dem man nicht Vertrauen hat, wobei bei dem man nicht Gründe hat für ein Vertrauen. Niemand darf im Neuen Testament sich Jesus Christus anvertrauen, in der Verkündigung des Evangeliums, der nicht bereit ist, sich ihm anzuvertrauen. Das wird nicht erwartet. Deshalb wird so viel Zeit genommen, um zu beweisen. Deshalb gebraucht man Argumente und sagt, aus diesen Gründen, 1, 2, 3, 4, sagen wir, dass Jesus Christus und Gott vertrauenswürdig ist. Er ist auferstanden, er hat uns geliebt, er ist für uns gestorben und so weiter und so weiter. Und warum ist er auferstanden? So und so viele Leute haben ihn gesehen, das Grab ist leer und so weiter. Man nimmt sich Zeit, Beweise zu liefern. Man nimmt sich Zeit, um zu zeigen, dass Gott die drei Bausteine des Universums benutzt hat, um sich selbst zu zeigen. Die drei Bausteine des Universums sind Materie, Raum und Zeit. Diese drei werden wieder aufgeteilt in jeweils drei. Aber das sind die Mittel, die Gott gebraucht hat. Gott wurde Fleisch, kam in Fleischgestalt, kam in die Zeit hinein, also in die Geschichte hinein, kam in den Raum hinein, auf diesen Planeten hinein, in unsere Geografie hinein, in ein Land namens Palästina. In diesem Land hat man ihn gesehen. Dort hat man ihn betastet. Die Sprache von Zeugen wird gebraucht. Wir haben gesehen, wir haben gehört, wir haben betastet. Wir haben geprüft. Und wir sind überführt worden, dass hier die Wahrheit ist. Und aufgrund davon erzählen wir es weiter. Und dann glauben die Leute. Und der Heilige Geist ist gleichzeitig dabei, um von innen her eine Einstellung zu wecken oder zu wirken, damit der Mensch offen wird für Argumente. Und wenn Sie mehr darüber lesen wollen, dann würde ich die Bücher von Dr. Francis Schäfer empfehlen. Vers 9, wir kommen nicht zum Ziel. Jedoch werden Sie es nicht mehr viel weiterbringen, denn Ihre Torheit wird jedermann offensichtlich sein, wie sie auch bei jenen wurde. Bis soweit, Vers 1 bis 9, die Situation. Jetzt gibt Paulus uns die Antwort. Und ich möchte vier Antworten, die Paulus gibt auf die Schilderung solch einer Situation. Die Situation unter Menschen ist nicht immer dieselbe gewesen, seit Jesus gen Himmel gefahren ist. Aber es ist erschreckend, in welchem Maße diese Schilderung sich mit unserer Situation deckt. Zuerst spricht Paulus mit Vers 10 beginnend von Leitbild. Was wir brauchen als Antwort auf die Not unserer Zeit ist Leitbilder. Christen, die beide Muster des Christentums darstellen, die ein klares Bekenntnis haben und die ein klares Leben führen, deren Lebenswandel das Christentum in rechter Weise darstellt. Paulus sagt Timotheus, er selbst sei so ein Leitbild gewesen. Und deshalb kann Timotheus jetzt dienen. Er hat ein Beispiel gehabt. Und wenn wir wollen, dass das Christentum weiterläuft, wie ein Feuer, wie ein Lauffeuer, dann brauchen wir Leitbilder. Gott möge uns anregen durch das Lesen dieser Schrift, dass wir Leitbilder sein wollen und dass wir es werden. Du bist genau nachgefolgt meiner Lehre, meiner Lebensweise, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Ausdauer. Wissen Sie, was Ausdauer ist? Kann man ganz modern übersetzen. Unter dem Stress bleiben, ohne davon zu laufen. Unter Stress bleiben, darunter bleiben. Ja? Ausdauer haben. Den Verfolgungen, den Leiden, welcherlei sie mir in Antiochia, in Ikonia, in Lystra widerfuhren. Auch diesen ist Timotheus genau nachgefolgt. Welcherlei Verfolgungen ich ertrug. Und aus allen zog mich der Herr heraus, zu ihm hin. Das heißt, er wurde nicht vor diesen Schwierigkeiten bewahrt, aber seine Seele, sein Verhältnis, seine Beziehung zu Jesus Christus wurde in ihnen bewahrt. Gott hat ihn wieder herausgeholt, körperlich, und hat ihn selbst bewahrt vor dem geistlichen Untergang. Aber auch alle, die mit Eusebia leben wollen, also die diese Lebensweise, die nur von Jesus Christus her kommen kann, diese verehrende Frömmigkeit oder Frömmigkeit von Verehrung gekennzeichnet, die so leben wollen in Christus Jesus, die werden verfolgt werden. Jeder wird verfolgt werden, der wirklich das Leben ernst nimmt, sein Leben für Jesus Christus. Das eine Mal wird so aussehen, das andere so. Aber irgendwie wird er Schwierigkeiten bekommen, weil er Christ ist. Denken Sie jetzt nicht an Verfolgung um Jesu willen gleich. Das kann indirekt sein. Weil man Christ ist, kommt man in Schwierigkeiten. So muss das verstanden werden. Er wird verfolgt werden. Das heißt, Schwierigkeiten haben. Aber schlechte Menschen und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten. Sie werden verführen und sich verführen lassen. Da wird noch einmal auf die Not Bezug genommen. Deshalb so wichtig, dass wir Menschen haben mit Charakter und Zeugnis, die in so einer Zeit standhaft bleiben können. Die zweite Antwort: Wir brauchen lernende Menschen. Hier spricht Paulus von Timotheus, dass er ein Lernender gewesen ist. Was wir brauchen, ist Menschen, die bereit sind, Jünger zu sein. Jünger sind wir geworden durch die Bekehrung zu Jesus Christus. Jünger wird man nicht durch eine Schule. Jünger wird man nicht durch Anleitung. Jünger wird man durch Wiedergeburt. Man beginnt, Jesus Christus nachzufolgen. Man ist schon Jünger. Aber man kann noch besser werden, das, was man ist. Man kann noch mehr lernen. Und das Wort hier für Lernen ist das Lernen eines Jüngers, eines Schülers. Schüler ist eigentlich ein besseres Wort für Jünger. Man soll ein Schüler von Jesus Christus sein und von den Leitbildern, die Jesus Christus uns gibt. Bleibe du aber in dem, was du lerntest als Schüler, als Jünger und wovon du überzeugt wurdest, glaubend überzeugt. Hier haben wir es in der Tätigkeitsform, das Wort Glauben. Bleibe in dem, was du lerntest und wovon du überzeugt wurdest und was du jetzt glaubst. Da du weißt, bei wem du lerntest. Er hatte ein Leitbild. Es macht schon einen Unterschied, von wem man es lernt. Ob das mit dem übereinstimmt, was man gehört hat. Timotheus hatte gelernt von seiner Großmutter, von seiner Mutter und von Paulus. Und zum Teil wohl auch in der jungen Gemeinde, in der er für eine Zeit sein durfte. Aber hauptsächlich von Paulus. Da in dieser Schule ist er gewesen. Paulus sagt, bleibe in dem, was du gelernt hast von mir, da du weißt, bei wem du lerntest. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst. Da wird Bezug genommen auf die Mutter und auf die Großmutter, die in Kapitel 1 genannt wurden, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Hier kann man vielleicht Schwierigkeit bekommen, wenn man etwas pietistisch, nicht im negativen Sinne notwendigerweise, gut pietistisch gelehrt wurde oder geistlich erzogen wurde. Ich nehme an, dass man hier in dieser Gemeinde zur Heilsgewissheit angeleitet worden ist durch die Verkündigung. Das heißt, dass hier einmal gesagt wird, dass man Heilsgewissheit haben kann und zweitens, wie man sie haben kann, wann man glauben kann, dass man gerettet ist. Das heißt, dass meine Rettung eine Sache meiner Vergangenheit, meiner Geschichte ist. Ich bin gerettet. Nun gebraucht aber die Heilige Schrift drei Zeitformen in Verbindung mit unserer Errettung. Übrigens, Rettung oder Errettung und Heil sind zwei deutsche Wörter für denselben Begriff im Grundtext. Wir können diese also ohne weiteres auswechseln, gebrauchen. Wir können nach der Heiligen Schrift sagen, erstens, ich bin gerettet worden. Zweitens kann ich sagen, ich werde gerettet. Und drittens kann ich sagen, ich werde gerettet werden. Es kommt nur auf den Aspekt drauf an. Wenn ich sage, ich bin gerettet worden, dann sage ich, dass ich von der Schuld oder der Strafe der Sünde gerettet worden bin. Ich komme nicht mehr in den Zorn Gottes hinein, in die zukünftige Strafe Gottes für die Sünde, von der Jesus Christus rettet durch seinen Tod. Er hat am Kreuz diesen Zorn Gottes auf sich genommen. Und wenn ich mich auf ihn berufe, brauche ich nicht mehr in diesen Zorn hinein, in der Zukunft. Ich kann also sagen, ich bin, Johannes 5, Vers 24, schon vorweg aus jenem Zorn gerettet worden, vom Tode zum Leben vorweg hindurchgedrungen. Aber wenn ich sage, ich werde in dieser Zeit gerettet oder ich bin dabei, gerettet zu werden, dann denke ich nicht an meine Schuld. Ich habe ein gutes Gewissen, ich weiß, ich bin ein Christ, ein Kind Gottes. Aber ich bin noch nicht von der Gegenwart und der Kraft der Sünde befreit worden. Die Sünde ist noch bei mir und in mir. Sie ist in mir und sie ist in den Menschen, die um mich her wohnen. Und ich werde von innen her versucht und auch von außen versucht. Und Satan ist noch da. Aber ich darf erleben in vermehrtem Maße, dass ich Sieger bleiben darf in der Versuchung zur Sünde. Ich darf es erleben, dass ich Sieg habe über die Kraft der Sünde. Dieses darf aber zunehmen. Es ist nicht vollkommen, aber es darf mehr und mehr zunehmen. Ich darf darin voranschreiten. Es ist progressive Errettung. Errettung von der Schuld ist ein Punkterlebnis. Ich gehe über eine Schwelle hindurch und deshalb kann man das als einen Geburtstag bezeichnen. Das ist eine Stunde. Aber Errettung von der Kraft der Sünde ist eine Linie, ist progressive Errettung. In der Zukunft, wann immer Jesus Christus kommt, beziehungsweise ich aus dieser Welt scheide, werde ich gerettet werden von der Gegenwart der ganzen Sünde. Ich werde nicht mehr Sünde in mir haben und ich werde auch nicht mehr in der Welt der Sünde sein. Die Sünde wird nicht mir und ich nicht im Raum der Sünde sein. Ich werde befreit werden von der Verbindung zur Sünde und werde ganz gerettet sein von der Sünde. Und das ist dann eine bleibende Rettung. Aber das ist auch ein punktuelles Erlebnis. Das steht noch mir bevor. Hier schreibt Paulus von gegenwärtigen Heil, eventuell auch vom zukünftigen Heil. Beide dürften hier im Blickfeld sein. Und er sagt zu Timotheus, wenn du die Schriften, die Heilige Schrift ernst nimmst, dann kann sie dich weiter unterweisen. Du bist ein Kind Gottes, das ist klar. Aber du brauchst oder du diese Rettung muss ständig erlebt werden und sie soll dich bewahren zum ewigen Heil, sodass du jenes Ziel nicht verfehlst. Und alles ist im Glauben. Der Weg zur Errettung bleibt derselbe, ob in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, es ist durch den Glauben. Immer durch Stellvertretung, durch Jesus Christus. Wir kommen zur dritten Antwort, Vers 16. Die Antwort auf die Not unserer Zeit ist Rüstung. Ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Das Wort hier, das finden wir zweimal in Vers 17. Der Mensch Gottes wird gerüstet sein und das zweite Mal ausgerüstet sein. Es ist ein Wort, das in verwandelter Form, in einer anderen Form in der Chiropraktik vorkommt. Zurecht renken. Aber hier bedeutet es vielleicht eher das, was wir unter Zurüstung verstehen. Wie geschieht Zurüstung eines Christenmenschen? Paulus sagt, sie geschieht durch das, was Gott gesagt hat. Wir kommen in Vers 16 zu einem der wichtigsten Verse der ganzen Heiligen Schrift. Es ist eine Aussage, die wir sehr ernst nehmen sollten und die uns ein Wegweiser sein kann im ganzen Umgang mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel. Paulus bezeugt, alle Schrift ist Gott gehaucht. Er hat schon, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt gesagt, was er unter Schrift versteht. Diese Schrift schließt nicht nur ein, das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament, insofern es bereits vorliegt. Und zu diesem Zeitpunkt liegt schon eine ganze Menge Neuen Testamentes vor. Und wenn es von diesem Teil gebraucht wird, dann liegt es nahe zu sagen, dass es auch von dem Rest, der noch hinzugetan wird, gebraucht werden kann. Wir tun das so, wir nennen das ganze Neue Testament ebenfalls Schrift und die ganze Bibel zusammen die Heilige Schrift. Diesen Vers können wir also von diesem Gebrauch her auf die ganze Schrift anwenden, auf unsere ganze Schrift. Alle Schrift oder die ganze Schrift, man kann so oder so übersetzen, das heißt die ganze Heilige Schrift mit allen Teilen, deshalb alle, ist, und hier muss erklärt werden, nicht inspiriert, nicht vom Heiligen Geist eingegeben. Das wird im Allgemeinen so gesagt und im Allgemeinen, glaube ich, versteht man auch, was gemeint ist. Aber wenn es darauf ankommt, kann das irreführen. Und es kommt heute immer wieder darauf an, und es wird auch missverstanden. Es gibt immer wieder Leute, die nehmen Termini oder Ausdrucksformen sehr ernst. Im Allgemeinen gebrauchen wir sie und denken, wir verstehen, was sie meinen, auch wenn sie nicht ganz die richtigen sind. Und durch den verkehrten Gebrauch wandeln sich diese Begriffe wiederum auch. Aber es sind dann immer wieder Leute, die dazwischen, die nehmen das ganz genau. Und wenn er falsch gebraucht wurde, dann können diese Leute durch diese Begriffe irreführen. Deshalb muss ab und zu einmal ein klärendes Wort über den Wortschatz der Heiligen Schrift gesagt werden. Und solche Gelegenheiten wie diese Tage bieten dazu Gelegenheit. Wörtlich heißt es Gott gehaucht. Was ist der Unterschied zwischen Inspiration oder Eingebung und Gotthauchung? Wenn ich sage, etwas ist inspiriert, dann kann das auf zweierlei beziehen. Aber zunächst bedeutet es, dass etwas vorhanden ist und nachdem es bereits in einer gewissen Form vorhanden ist, wird Geist eingeflößt oder eingehaucht, eingeführt, besser gesagt. Das heißt, inspiriert ist ja ein lateinisches Wort, kommt vom Lateinischen, in oder hinein, spiriert oder gegeistigt. Das heißt, ein Geist wird eingeführt und somit ist Leben da drin, weil Geist das Leben ist. Wenn man dieses Wort geistige Eingebung oder Inspiration auf die Schrift anwendet, dann erhebt sich die Frage bei einigen, was ist nun inspiriert gewesen? Der Text oder die Schreiber des Textes? Aber beide Fragen erübrigen sich, wenn man dieses Wort richtig übersetzt. Denn die ganze Fragestellung ist verkehrt. Es geht nicht darum, ob ein Text oder ein Mensch inspiriert wurde, weder dies noch das in einem gewissen Sinne. Denn es ist nicht so, dass erst Text vorhanden ist, grundsätzlich wenigstens, und er dann später mit einem Gotteshauch oder mit Geist Gottes versehen wurde. Oder es ist nicht nur so, dass ein Mensch da war und der wird jetzt von Heiligem Geist gefüllt gleichsam und fängt an zu schreiben. Das vielleicht schon eher. Was hier gesagt wird, ist, dass das, was wir jetzt in der Schrift vor uns haben, solches ist, was Gott selbst über seine Stimmbänder gebracht hat, um es jetzt einmal ganz wörtlich zu sagen, was er gehaucht hat. Ein griechisches Wort kommt uns hier zu Hilfe. Das heißt, die zwei Wörter, Pneuma und Rhema, das sind zwei griechische Wörter, die liegen hier sehr nah beieinander. Pneuma heißt Geist oder Wind oder Hauch oder Atem. Rhema heißt Wort oder Ding. Wird auch gebraucht für das jetzt gesagte oder eben gesagte Wort Gottes. Das heißt, wenn Gott spricht, haucht er, oder wenn wir hauchen über die Stimmbänder, dann geschieht Sprechen. Das ist ein Ausdruck, der besagt, dass das, was in schriftlicher Form vor uns liegt, etwas ist, das Gott selbst sagt oder gesagt hat. Besser gesagt hat und immer noch sagt, weil er ja heute derselbe ist. Das heißt nicht, dass nicht Texte ab und zu verwendet wurden, die bereits vorlagen. Wenn die Heilige Schrift zusammengestellt wurde, aber es könnte heißen, dass Gott selbst in einer von ihm bekannten Weise schon damals, als die Texte von irgendjemandem verfasst wurden, so verfasst wurden, dass er sie später gebrauchen konnte. Es geht nicht darum, ob jetzt hier etwas eingehaucht ist.
Es geht darum, wir wissen nicht genau, wie es ist, es geht nur darum, dass Gott seine Hand in der Gestaltung der Heiligen Schrift gehabt hat, sodass wir heute sagen können, das, was Heilige Schrift ist, das ist etwas, das Gott gesagt hat. Wir brauchen diese Betonung heute wieder, aber sie muss richtig gesagt werden und man hat heute Abend nicht genügend Zeit dazu. Ich nehme an, dass auch ab und zu hier an dieser Stelle darüber gesprochen wird. Wir gehen weiter. Alle Schrift ist Gott gehaucht, oder was die Schrift sagt, sagt Gott. Und ist nützlich zur Belehrung. Übrigens, wenn Sie eine andere Übersetzung haben, die vielleicht so lautet, alle Schrift, die von Gott inspiriert ist oder eingegeben ist, ist nützlich. Das ist eine theoretisch mögliche Übersetzung, aber grammatisch nicht die beste. Besser ist es, auch nach anderen Vorbildern, das hat mit dem griechischen Satzbau zu tun, besser ist es, so zu übersetzen, dass es heißt, alle Schrift ist Gott gehaucht und ist nützlich zur Belehrung, zur Überprüfung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet sei und funktionsfähig, zu jedem guten Werk ausgerüstet und funktionsfähig gemacht. Das Wort bedeutet, so gerüstet sein, dass man funktionieren kann, dass man handeln kann. Man ist also imstande, das zu tun, was Gott von uns erwartet. Was heißt das jetzt praktisch? Das heißt, dass ich im Worte Gottes gewurzelt sein muss als Christ. Ich muss meine Wurzeln hineintreiben in Gottes Wort hinein, in die Heilige Schrift hinein. Ich muss lernen, dort zu Hause zu sein. Ich muss es lernen, einzelne Verse zu gewissen Fragen zu kennen, wenigstens an einigen Stellen, sodass ich mich zurechtfinde in meinem Leben. Ich muss nicht dauernd abhängig sein in meiner Fragestelle, in meinen Fragen von Menschen, sondern ich muss zum Wort gehen können und dort Antwort finden können. Denn die Heilige Schrift hat die Antwort. Kürzlich fragte ich einen Menschen, der etwas behauptete, ja, steht das so geschrieben oder wo steht es geschrieben? Ja, das muss ich nicht sagen. Doch, das muss man sagen. Wer Behauptung macht, und das ist ein alter Lehrsatz oder ein Grundsatz in der Wissenschaft, wer behauptet, muss beweisen. Das ist Pflicht, sonst darf ich nicht behaupten. Ich kann nicht sagen, ich so und so ist es, wenn ich nicht Grund angeben kann, warum es so ist. Wir Menschen sind einmal so, dass wir Geschichte hinter uns haben. Und diese Geschichte muss gekannt werden, sonst können wir über unsere Gegenwart nicht Rechenschaft geben. Und wir sind eben Menschen, die verantwortungsvoll leben müssen. Wir sind nicht Roboter. Wir müssen Entscheidungen treffen für den nächsten Fußtritt. Ich muss wissen, wo mein Fuß als nächst hinkommt, wenn ich ihn hinstelle. Wir müssen Entscheidungen treffen. Wir können nicht automatisch leben. Nur zum Teil geschieht das. Aber als Menschen müssen wir zuerst wissen, und dann treffen wir eine entsprechende Entscheidung und so gehen wir Stück für Stück voran. Aber unser Leitfaden, unser Maßstab, unsere Landkarte, unser Kompass, welche Bilder wir hier auch gebrauchen wollen, alles das ist das Wort Gottes. Das macht uns funktionsfähig. Ob wir nun im Privatleben zu handeln haben oder im Dienste des Herrn Menschen Gottes sein wollen. Dann können wir richtig Menschen Gottes sein. Und zum Schluss, ich bezeuge also mit Ernst vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesu Christi, welcher Lebende und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und seinem Königreich. Verkünde, proklamiere das Wort. Dieses Wort möchte ich uns heute Abend mitgeben. Die Not unserer Zeit ist furchtbar, tragisch, schrecklich. Die Not der kommenden Zeit ist noch furchtbarer. Eines Tages, jeden Tag, kann Jesus Christus kommen. Und was wird dann geschehen? Die Leute von 1 bis 9 werden vor Gott zu Gericht stehen. Das sagt Paulus mit allem Ernst, Timotheus. Denk daran, die Leute, mit denen du es zu tun hast, die werden noch einmal alle vor Gott stehen, vor Gericht. Und du, was wirst du dann sagen? Deshalb jetzt die Antwort, Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist die vierte Antwort. Sie sind ineinander verzahnt, diese Antworten. Aber noch einmal dieses Letzte. Wie ein Herold. Ich habe es noch erlebt vor vielen Jahren. Ich war in einem Dorf, in Hessen, glaube ich, war es. Und ich hörte aus meinem Zimmer einer, der klingelte und rief, ging durch die Straße. Später kamen die Lautsprecher und ich glaube, die sind schon weg. Verschiedene Arten von Bekanntgebung in Dörfern. Ich habe also noch den Dorfherold oder den Dorfrufer erlebt. Nun, für mich war das etwas Besonderes, weil ich Ausländer war. Aber so ein Mensch ist ein Christ. Jesus Christus hat uns gestellt in diese Welt. Und wir sind aufgerufen, Rufer für ihn zu sein. Ihm voranzugehen, denn er kommt bald. Wir sind seine vorangehende Rufer. Wie damals ein Herold dem König ging und sagte, macht euch bereit, Majestät kommt. Und dann mussten sich alle vorbereiten, entsprechende Geschenke bringen und so weiter und so weiter. Wir rufen Leute auf, sich selbst hinzugeben. Wir können Gott nichts bringen. Der Liebeskönig kommt, möchte Menschen lieben, nicht richten. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe oder sterbe. Aber wenn er sein Feind bleibt, dann muss das Los zur richtigen Seite gefällt werden. Wir beten noch einmal. O Herr, vergib uns, dass wir so kalt gewesen sind in unserer Liebe zu dir und deshalb auch zu anderen Menschen in der Gemeinde und auch in der Welt. Hilf uns, Herr, in starker Liebe zu dir, deine Boten zu sein und so zu leben und so zu reden und zu verkünden, dass du noch viele Menschen herausretten kannst von dem kommenden Gericht und sie zu Bürgern deines ewigen Liebesreiches machen kannst. Amen.